Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struve und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
Herzlich willkommen zu Bleib nackt, dem Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Mein Name ist Sebastian und Christian, ich will von dir direkt als allererstes mal wissen, in alter Manier, die wir so ein bisschen vernachlässigt haben, wie es dir eigentlich geht. Wie bist du hier heute?
Ja, bei deiner Einleitung aus dem Herzen treffen wir eigentlich schon einen Punkt, der mir nicht immer leicht fällt, immer aus dem Herzen. Manchmal bin ich auch nicht im Herzen, sondern in der Härte, in der Abwehr, in vielleicht im Überlebensmodus, in der Härte vor allen Dingen, genau. Das ist in den letzten Wochen Thema gewesen bei mir und immer wieder Thema. Eigentlich ist es mein Lebensthema. das bewegt mich, oder es ist da. Also es ist bei mir gerade präsent. Herz oder Härte oder bleiben und weich bleiben oder bleiben mit Härte oder genau, da, das beschäftigt mich. Und letztendlich damit verbunden, vielleicht kann man das sogar in einen Topf schmeißen, blinde Flecken und Muster, die uns noch aus dem Unterbewussten, Unbewussten steuern und wir es nicht wissen. Und manchmal gibt es ja so den Punkt im Leben, dass wir glauben, sowieso, wir kennen uns doch schon ganz gut, und dann belehrt uns das Leben eines Besseren.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Nee, das ist gut. Aber deswegen orientiere ich mich ja so gerne an dir. auch wenn du natürlich schon alle Themen geklärt hast für dich, vielleicht kannst du ja aus deiner Erfahrung, wie du die damals geklärt hast, dann noch erzählen.
Ja, kein Problem. Ich mache einen 10-Punkte-Plan und die Übungen gilt es zu tun und dann ist alles geklärt.
Mhm. Schön. Ja, es ist spannend, das sind so die Themen, die bei mir gerade oben aufliegen. Wir haben aber vor einer Woche ungefähr haben wir telefoniert und da hattest du ein ganz spannendes Thema und ich hatte gleich gesagt, nachdem du das gedroppt hattest, hast du gesagt, ey, lass uns da bloß nicht weiter drüber sprechen, weil da so viel Gutes drin steckt, dass wir das uns für dieses Gespräch mit Aufzeichnung aufheben.
Ja, das passt insofern ganz gut als Anknüpfung auch an die innere Mitte vom letzten Mal. Weil ich in der Zwischenzeit nochmal atmen war und sich dann vermeintlich ein Thema geöffnet hat oder vielleicht auch einen Kreis geschlossen hat, je nachdem, wie man das sehen will. Und ich merke auf jeden Fall, dass sich das klarer herauskristallisiert, worum es da wahrscheinlich vielleicht ging oder geht. Bei dieser Disbalance, von der ich gesprochen habe oder die ich erlebt habe in der letzten Folge. Mhm. Und es passt eben auch ganz schön zu dem, was du eben meinst, mit diesem Gefühl, irgendwie kennen wir uns und dann auf einmal kommt irgendwas Überraschendes und haut uns aus der Bahn oder haut uns irgendwas vor den Latz. Mhm. Deswegen, und ich bin so ein bisschen gerade zögerlich, weil ich auch merke, dass ich noch ziemlich aktiviert bin, vielleicht wegen des Themas, vielleicht wegen all der stressigen Sachen, die ich gerade so am in meinem Leben habe, all die Bälle, die ich hochhalte. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe so einen Teil von mir, der sagt, oh Gott, auf gar keinen Fall irgendwas reden, und ein anderer Teil sagt so, der will so rausplappern und wie so ein Wasserfall alles unreflektiert raushauen. Deswegen, da bin ich so ein bisschen,
ja,
bisschen zurückhaltend. Aber so das, die Beschreibung, das Oberthema würde ich benennen als, ich habe so das Gefühl, dass ich für mich selber an so ein ganz tief verbuddeltes Thema, vielleicht auch eine Urwunde gekommen bin, die so eine Grundlage ist für Bindungsvermeidung, aber auch für Misogynie und für frauenverächtliche oder frauenvermeidende Gedanken und Gefühle, die ich in meinem Leben so eben so kenne. Und das ist groß, ne? So unangenehm auch, aber irgendwie auch voll wertvoll. Und eins dieser schönen Themen, bei dem ich zumindest bei mir merke, dass ich die wie ein roter Faden alle möglichen Bereiche ziehen lassen und verbinden lassen.
Ja. Ja, das ist ja das Spannende. Da können wir nochmal deinen sogenannten 10-Punkte-Plan aufgreifen. letztendlich erlebe ich es immer wieder, dass ein sogenannter 10-Punkte-Plan, der sich manchmal total logisch und toll anfühlt, vereitelt wird durch genau diese roten Fäden, die sich wie so ein Myzel des Pilzes, also das, was unter der Oberfläche alles verbunden hat, diese roten Fäden ziehen sich da durch und lassen uns dann auch gelegentlich stolpern, weil wir diese Querverbindung unterschätzt haben und diese Wechselwirkung, dass eben so ein 10-Punkte-Plan manchmal nicht greift und eben mit einmal wir merken,
das mag ich.
Wenn wir an der Strippe ziehen oder hier etwas verändern, dann hat das eine Auswirkung auf. Und ich verhalte mich so, wenn ich mich anfange zu verstehen, weil in den und den Bereichen das und das passiert ist. Also das ist einfach extrem vernetzt ist miteinander. Und da können wir eigentlich einen Bogen schlagen zu der sogenannten Mitte oder zur Balance. Weil auf irgendeine Art ist es ja in Balance oder in irgendeinem relativen, Anführungsstrichen, stabilen Zustand. Und wenn wir dann eben anfangen, dieses System zu irritieren, dann gerät nicht nur der eine Punkt, den wir jetzt mit dem 10-Punkte-Plan ganz schlau angehen wollen, ins Wanken, sondern mit einmal das ganze System. Und das finde ich ganz spannend gerade. Mhm. Aus deiner Erzählung hat mich total neugierig gemacht, der Punkt, wo du sagtest, es hat sich etwas aufgetan oder es hat sich ein Kreis geschlossen, je nachdem. An der Stelle war für mich sehr viel Energie drin und das hörte sich sehr spannend an. Also da ging meine Neugierde sehr hoch. Und
ja.
Da würde ich total gerne von dir hören, was du da erlebt hast, wenn du magst.
Ja, ja. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und auch wichtig. Ich glaube, ich muss mich da nur ein bisschen vorsichtig und sensibel ranwagen. Bei mir ist es so, dass seit gar nicht so langer Zeit ich mehr und mehr in Kontakt komme mit dem Thema Ahnen, mit meinen Vorfahren, da vor allem die Eltern mütterlicherseits. Aus dem einfachen Grund, weil die immer wieder auftauchen in therapeutischen Sitzungen oder Sessions und ich mich lange Zeit ich nicht so einen Bezug dazu hatte, zu dieser Idee von, welche Relevanz hatten die Ahnen in meinem Leben. Ich habe das immer verstanden und fand das irgendwie interessant und wertvoll, aber ich hatte nicht so einen eigenen Bezug dazu, würde ich sagen, so einen eigenen emotionalen Bezug dazu. Und auf einmal kommen die sozusagen irgendwie näher, würde ich sagen. Und das näher heißt, dass sie irgendwie tatsächlich bildhaft auftauchen, dass Erinnerungen auftauchen, dass emotionale Verknüpfungen klar werden. Und vor allem deswegen, weil halt mein Großvater war halt Panzerfahrer. Er wurde mit 18 eingezogen und hat tatsächlich auch, soweit ich mich erinnere, in der Ostfront in Stalingrad gekämpft. Hat mir viele Geschichten erzählt aus seiner Zeit als Panzerfahrer. Und es ist interessant zu beobachten, dass ich echt viel aus der Zeit meines Lebens nicht erinnere, aber diese Geschichten erinnere, wie er mir erklärt hat, wie man beispielsweise mit dem Panzer über einen Schützengraben fahren muss, dass man keine Mine unten angeklebt bekommt von den Russen oder der sowjetischen Armee. Und wie er dann im Gefangenenlager war und einen Kameraden hatte, der dem Bein amputiert wurde und über Essensnotstände und alle möglichen Geschichten sozusagen, die noch hängen geblieben sind hier und da. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, dass es einen Grund hat, dass die hängen geblieben sind. Nicht deswegen, weil er sie so gut erzählt hat, sondern dass sie halt so eine emotionale Tiefe haben und verknüpft sind dann eben auch wirklich mit, in meinem Fall, mit Angstsymptomen auch in der Nacht, wo sie die dann gezeigt haben in verschiedenster Fasson. Und da habe ich schon relativ viel mitgemacht und auf einmal kam in letzter Zeit auch meine Großmutter mehr und mehr ins Spiel, die eben in Ostpreußen gelebt hat, in der Nähe von Danzig, dem jetzigen Danzig. In dem Gebiet, in dem halt dann tatsächlich die sowjetische Armee 45 im Januar einmarschiert ist und dann sozusagen die Dominoeffekte der Kapitulation von Hitler seinen Weg gefunden haben. Und wenn ich mir das so angucke, fand ich das tatsächlich faszinierend zu schauen, was haben denn diese Menschen, die solche Sachen erlebt haben, für einen Einfluss gehabt auf meine Mutter und damit eben auch auf mich. Und der Kreis schließt sich insofern, würde ich sagen, weil diese Erinnerungen, diese Erlebnisse, die ich jetzt behäuft in Breathwork-Sessions und so oder auch in Somatic Experiencing-Sessions hatte, auf einmal mehr Sinn ergeben, dass die näher zu mir kommen und fast schon eine Botschaft sozusagen haben. Und die Botschaft hat sich für mich rauskristallisiert in so einem Integrationsspaziergang, bei dem mir auf einmal der Eindruck kam, wenn basierend auf dieser Annahme, dass Enkelkinder häufig die Themen ihrer Großeltern auflösen wollen, weil meistens die Kinder der Eltern, also meine Mutter, noch viel zu stark konfrontiert war mit den Effekten ihrer Eltern aus dem Krieg, sowohl Flucht als auch eben Krieg in Form eines Soldaten, dass die das meistens nicht so direkt klären können und natürlich auch in der Zeit so etwas wie Therapie und eine Aufarbeitung des Krieges und der emotionalen posttraumatischen Belastungsstörung alles andere als Gegenstand dieser Lebensrealität war und einfach nicht passiert ist und deswegen, dass sich jetzt in unserer Generation fortbesteht, dass wir sagen, dass Kinder, Enkelkinder dann eben die Themen der Großeltern auf eine Art und Weise versuchen aufzuarbeiten und dann kam mir so die Frage, was ist es denn, was ich versuchen könnte aufzuarbeiten und natürlich ist es naheliegend, diese unendliche Schuld und diese unendliche Scham und diese unendlichen Gefühle, die mein Großvater wahrscheinlich hatte, als jemand, der als Panzerfahrer viele Menschen wahrscheinlich umgebracht hat. Ich kenne keine genauen Geschichten, was das angeht, aber die Vermutung liegt ja sehr nahe. Und eine krasse Geschichte, die immer wieder auftauchte in letzter Zeit bei mir, sind so Vergewaltigungsszenen und Massenvergewaltigungsszenen im Kontext von eben in so Szenen, die was von Lagern haben, mit so einem Stacheldrahtzäunen, was sehr Tristes, Graues, wie so Fotografien und Szenen, Schwarz-Weiß-Szenen eben aus dieser, aus der Zeit mit Baracken und mit Gräben und so. Und diese Szene kam in der letzten Session eben auf, sehr deutlich und sehr intensiv und hatte aber gleichsam etwas nicht so, dass es mich selber direkt total berührt hat. Natürlich schon berührt, aber so wirkt es wie so eine Geschichte, die ich quasi gesehen habe in so einem Kinofilm und gleichzeitig, ich konnte mich also davon distanzieren und habe dadurch gemerkt, dass es nicht unbedingt meine Szene ist, also mein eigenes Erleben im Sinne von anderen Erklärmöglichkeiten, sondern dass es eben eine Geschichte ist, die ich quasi vielleicht internalisiert habe oder sehe, um damit irgendwas zu machen. Und dieses unglaubliche Gefühl von Schuld und Scham, was jemand, der wahrscheinlich im Krieg war, in sich trägt und das abspaltet im Laufe seines Lebens, kam mir so die Hypothese, das Gefühl, dass ich das wirklich einmal übernommen habe. Mit so einem tiefen Gefühl von, ich bin gefährlich, ich bin böse, ich bin falsch. Und das in Kombination mit eben diesen Vergewaltigungsaspekten, die in Kriegen ja immer vorgefallen sind und vorgefallen bis heute schrecklicherweise, hat für mich so einen Klickmoment ergeben, der sehr, sehr viel erklärt, finde ich, wie unsere Gesellschaft, die patriarchale Gesellschaft, die Gesellschaft, die sozusagen das ausbeutende, dominante, gewalttätige Machtmonopol der Männer in den Vordergrund tut, erklärbar macht, sozusagen jetzt in so einem 100-Jahre-Kontext und viel erklären würde für sehr unterschwellige und teilweise auch ausagierte, misogyne, frauenverächtliche und ungerechte Gesellschaftsstrukturen, die ich offensichtlich auch auf eine Art und Weise in mir trage. Ich würde behaupten, in meinem Leben weniger ausagierend und so gut wie gar nicht wie andere, aber dennoch irgendwo in mir trage. Und das war für mich so der Punkt, bei dem ich gemerkt habe, da schließt sich ein Kreis im Sinne des Bewusstseins, dass ich merke, da ist etwas, was mich, glaube ich, antreibt.
Kannst du mich da mal mitnehmen? Ich komme da nicht ganz mit an der Stelle, also ich kann dir gut folgen bis zu der Stelle, wo du sagst, dass dieses Frauenverachtende in unserer Gesellschaft, ich habe so verstanden, als wenn das Sinn ergibt mit einmal, dass das so gemacht wird. Warum ergibt das Sinn? Also da versuche mich mal mitzunehmen, da kann ich dir noch nicht ganz folgen.
Für mich mich ergibt das deswegen Sinn, weil wenn ich mir vorstelle, dass viele, viele Tausende bis Millionen Männer im Krieg aus verschiedensten sozusagen Seiten vergewaltigt haben, mhm, oder das vielleicht sogar mit angesehen haben und nichts tun konnten, mhm, dann wird daraus meiner Meinung nach entsteht daraus ein enormes Schamgefühl, ein enormes, mhm, Schuldgefühl, das getan zu haben, mhm, oder nicht verhindert zu haben. Mhm. Und es gibt den Abwehrmechanismus der Reaktionsbildung, der, mhm, im Prinzip dann das Gegenteil tut von, mhm, dem, was vielleicht anstehen würde, weil es wäre ja auch naheliegend, dass beispielsweise dann ein enormes Maß an dem Versuch existiert hätte von Aufarbeitung und, mhm, ein großes Maß an um Verzeihung bitten und eine deutlich über, ja, sehr ausgeprägtes Verhalten von Männern zu Frauen als die Konsequenz gewesen wäre, sich zu entschuldigen und wieder was gut zu machen, mhm, zu wollen. Aber das hat ja zumindest kollektiv in der Form nicht so stattgefunden, ohne jetzt, mhm, die feministische Bewegung wahrscheinlich gar nicht oder deutlich weniger, meiner Vermutung nach. Mhm. Und sozusagen der Effekt, dass es quasi eine Gegenseite überschlägt von noch dominanterem und vielleicht ausbeuterischem Verhalten und, mhm, noch ungerechterem Verhalten, ist für mich eine mögliche Erklärung dafür, für diese Schuld und Scham, dass etwas unterdrückt wird im männlichen Kollektiv, dass sie nicht, mhm, wahrhaben wollen und auf gar keinen Fall in, ja, die Oberfläche kommen soll und damit sich nochmal ins extremere Gegenteil verhalten.
Okay. Ja, und an der Stelle kann ich jetzt folgen, weil ich höre dir sehr gespannt zu, mhm, weil diese Themen meine persönlichen Themen auch sind und sich mit dem, was ich anfangs gesagt hatte, total decken. Mhm. Und an der Stelle, wie du es jetzt beschreibst, nämlich genau dieses, ich kenne es von mir, dass ich diese Täteranteile, mhm, in mir total verabscheue. Von schon immer. Mhm. Ohne irgendwie selbst Täter gewesen zu sein, in meiner Wahrnehmung, war mein höchstes Bestreben eigentlich nie Täter zu sein und bloß nicht irgendetwas dem Weiblichen, also ganz, ganz, eigentlich das Weibliche mit Fingerspitzen anzufassen, auf gut, ja, Deutsch.
Ja.
Und das ist mir aber mal wieder um die Ohren geflogen. Das mich hieß ja, du bist total manipulativ teilweise und eben auch Täter in der Stelle. Und letztendlich, wenn ich dann schaue, okay, was steckt dahinter, dann merke ich so, ey, fuck, also das, was ich am meisten verabscheue, was ich nicht haben möchte und es quasi von mir abtrenne und es mir nicht meiner Persönlichkeitsstruktur nicht zugestehe, dass auch ich Täter bin und sein kann und so weiter und das und also auf gar keinen Fall sein wollte, ganz weit wegschieben, dass mir das voll auf die Füße fällt.
Ja, voll, richtig gut. Ja.
Und da, wenn ich da eben forsche und schaue, was macht das mit mir, dann gibt es erstmal den Impuls des Rückzuges, also dass ich mich zurückziehen möchte und sagen möchte, hey, ich möchte euch vor mir schützen. So, mhm, oder
ganz genau,
ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist dann dieses, und fühlt mich nicht in Versuchung. Ja. Das ist so, das, was als zweites kommt. Und der dritte ist letztendlich, wenn es mir dann bewusst wird, ist, und bitte löst diese Gefühle nicht in mir aus.
Bingo, da hast du dir drei richtig gute Sachen auf den Punkt gebracht, ja, danke.
Genau, und es ist krass, also ich finde es sehr spannend, dass wir beide gerade mit diesem Thema hier sitzen. Das berührt mich auch sehr, tatsächlich, ja, weil das gerade sehr aktuell ist bei mir. Und ich merke, okay, was kann ich machen? Da können wir wieder den Bogen schlagen, so ich glaubte mich zu kennen. Und nein, wieso, ich habe nicht diese Täteranteile, ja fuck, eben doch. Dann merke ich, okay, ich habe sie unbewusst ausagiert. Ich habe unbewusst Leute manipuliert oder in Situationen gebracht, weil ich das vielleicht so wollte, aus irgendwelchen Gründen. Und habe mich da quasi in eine Täterrolle gebracht. Und wenn es mir dann auf die Füße fällt und mir bewusst wird, dann kommt ja bei mir kommt dann ein Überprüfen von sämtlichen Aktionen und Interaktionen zu, okay, wo, dann kommt eine Angst bei mir hoch, ja, wo habe ich denn noch Schatten, wo habe ich denn noch Angst, wo kann es sein, dass ich etwas tue, ohne es zu wissen, unbewusst, dass ich aus dem Unterbewusstsein gesteuert werde, und da als Täter agiere und es mir nicht bewusst ist und ich das ja eigentlich nicht möchte. Und dann daraus entsteht eine ganz große Unsicherheit. Mhm. Und da eben dieser Rückzugsimpuls. Und ich kenne das total, diesen Rückzugsimpuls und auch diese Idee von, okay, ich therapiere mich erstmal komplett durch und dann gehe ich erst wieder in Kontakt mit Menschen.
Ja.
Habe ich immer mal probiert, mich zurückzuziehen. Das ist auch eine Zeit lang immer ganz schön, der Rückzug, aber letztendlich kommt irgendwann eine Einsamkeit und der Wunsch nach Bindung. Und wenn ich in dieser Einsamkeit aber nicht wirklich meine Themen aufgearbeitet habe, sondern nur glaubte, ich habe sie aufgearbeitet, was in meinen Augen aber alleine nicht so ganz gut geht. Also wenn ich mich jetzt 40 Jahre ins Kloster setze, kann es sein, dass ich ein Stück weiterkomme, aber ich glaube, ich komme schneller weiter, wenn ich eben es mir zumute, in Kontakt zu sein und da eben mir die Füße zu stoßen oder drauf hingestoßen zu werden oder eben auf die Schnauze zu fallen. Ich glaube, das braucht eben den Kontakt, um diese Schwachstellen aufzudecken.
Total.
Und auch wieder zu heilen. Und aber es ist immer wieder ein mega herausfordernder Kampf oder ein Ringen, sich dem auszusetzen. Und ich merke immer wieder, und da sind wir bei dem, was ich meinte mit Herz und Härte, weil es gibt dann, wenn ich konfrontiert bin mit solchen Sachen, dann gibt es den Teil in mir, der einfach eigentlich nur weglaufen möchte, um sich dem zu entziehen. Es gibt auch den Teil, der wild um sich schlagen möchte, der emotional und verzweifelt wird. Und dann gibt es den Teil, der diese beiden Teile nicht zulassen möchte, der dann einfach mich einrahmt und zwingt, da zu bleiben. Und da bleiben geht aber nur in dem Moment erstmal nur mit einer gewissen Härte. Härte mir, im Prinzip ist es eine Härte mir selbst gegenüber, weil ich mir nicht erlaube, wegzulaufen oder mich nicht erlaube, maximal emotional zu werden und die Kontrolle zu verlieren. Also bleibe ich in so einer Starre. Das wiederum löst beim Gegenüber aus, ey, das berührt den Typen überhaupt nicht, der sitzt da eiskalt, der checkt überhaupt nicht, was hier eigentlich los ist. Mhm. Also es ist, wie man vielleicht merkt, es ist eine sehr fordernde Situation, die, ja, also mich fordert sie extrem heraus.
Auf jeden Fall, ich kenne das sehr ähnlich. Ich will hier mal ein reinspringen, weil ich glaube, gerade diese Härte und Weiche, das ist ein schönes, ich behaupte, dass die meisten, die jetzt zuhören, das kennen. Mhm. Und vielleicht jetzt auch neugieriger werden zuzuhören, weil ich glaube, dass dieses Härte und Weiche Ding ganz stark damit zusammenhängt, für mich zumindest zu erkennen, wenn ich eben genau in so eine Tätersituation komme. Ich habe das in Situationen auch mit meiner Partnerin, wenn ich, es gab mal eine, da fühlte ich mich sehr stark durch ihre Reaktion und das, was sie gesagt hat, als der Bösewicht, als der Täter, der in dem Moment, ich glaubte, ich wurde verwechselt mit jemandem aus ihrer Geschichte. Und habe dann später erst gemerkt, wie das mein Versuch war, dieses Gefühl des Täterseins von mir zu halten, soweit es ging. Und habe erst im Nachhinein realisiert, wie genau ich mit aller Kraft versuche, das Gefühl, dass ich ein Täter sein könnte oder eine Täterenergie mit drin trage, von mir zu halten. Und ich dann in der Reaktion super hart geworden bin im weiteren Verlauf. Ich war dann sehr kognitiv und sehr klug, habe die Dinge auseinander dividiert, was auch sicherlich richtig war, aber eben in dem Moment nicht optimal angemessen. Und zu merken, was eigentlich es bedeutet, hart zu werden als Reaktion auf eine komplexe Situation, ist, glaube ich, schon mal ein super wertvoller Schritt zu der Frage, die du gestellt hast. Ja, was machst du denn jetzt damit? Oder was machen wir jetzt damit, wenn wir merken, manchmal werden wir hart oder wir erkennen diese Tatsache, dass in uns irgendwie ein Täter drin steckt. Und das eine, glaube ich, ist eben zu merken, wann wir hart werden und dann damit in Kontakt gehen und das auch anerkennen und dafür vielleicht einen Weg finden, mit jetzt den Menschen, denen es passiert, darüber zu sprechen und deren Verständnis dafür zu bekommen, dass es im Prinzip auch unsere Art und Weise ist, glaube ich, wie so eine Art Freeze-Response, für mich zumindest, dass meine Freeze-Response ist, dass ich halt besonders aufrecht und besonders klug und besonders raumhaltend da sitze, aber eigentlich quasi nur versuche, die Situation irgendwie einigermaßen Schach zu halten und mich davon irgendwie emotional zu distanzieren. Und das andere, damit umzugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, was wir jetzt gerade machen. Darüber offen und ehrlich sprechen, so offen, wie es quasi fast geht. Ich mache das seitdem auch mit Menschen, dass ich das anspreche und versuche, in Kontakt zu bringen, um deren Perspektive zu hören und mit auch dem der Scham, die damit verbunden ist, dass ich möglicherweise Zweite Weltkriegs Massenvergewaltigungstäter-Gefühle mit drin trage, ist ja kein besonders schönes Gefühl, das mich stolz macht, sondern eigentlich eher Angst bereitet, dass ich dadurch auch abgelehnt werden könnte. Und bisher habe ich das aber noch nicht erfahren, wenn ich das gesagt habe. Im Gegenteil, von zwei Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, habe ich eigentlich eine Art von Bestätigung und eine Dankbarkeit erfahren, dass ich den Mut habe, mir diese Dinge anzugucken und für mich und mein Umfeld darüber auch dann transformieren zu können.
Ja, diese Täterenergien, Scham ist bei mir eigentlich das, was da drüber liegt oder drunter liegt. Das ist das, was ich merke, dass das extrem schambesetzt ist und ich mich da im Prinzip selbst verurteile und abwerte und verachte. Und ich habe irgendwann mal die Frage von meiner Mutter gestellt bekommen vor vielen, vielen Jahren, warum bist du so hart zu dir selbst? unter anderem dessen wahrscheinlich.
Also, ich habe auch das Gefühl, dass das was ganz Subtiles, ganz Unterschwelliges ist, was da irgendwie abläuft. Und ich glaube auch, für mich ergibt das halt irgendwie Sinn, wenn da wirklich ein Teil uns drin ist, der denkt, wir sind gefährlich, wir sind Täter, wir sind irgendwie. Und das geht ja sozusagen nicht nur Richtung Frauen, sondern auch Richtung Männern auf eine Art. Irgendwie so, ne, die Vermeidung, die ich kenne, die viele andere Männer kennen, in Richtung von Männern, die von außen, von ihrem Habitus sehr, ich nenne es mal körperlich sehr gewaltorientiert vielleicht oder mehr gewaltorientiert sind, irgendwie sich eher nehmen, was sie wollen, vielleicht irgendwie eher prolliger sind. Dass das auch so ein Typ ist, mit dem ich überhaupt nicht in Kontakt kommen will. Und gleichzeitig steckt da was drin in dieser Person, was ich gerne hätte, nämlich genau diesen Teil, aber halt irgendwie auf eine deutlich eine andere Art ausgelebt, sozusagen nicht ganz so stumpf und nicht ganz so irgendwie.
Das Spannende ist ja genau, dass dieser beschriebene Mensch eben das offen lebt, offen zeigt, offen zur Schau trägt.
Genau, und wir es verstecken.
Und wir das eigentlich viel perfider und viel gefährlicher eben hinter einer Maske von. Hinter der Nice Guy und Smart Guy Maske verstecken, was ja eigentlich noch viel, viel hinterhältiger ist und eigentlich viel gefährlicher. Also viel gefährlicher für
unser Umfeld. Ich würde es nicht werten, ob es jetzt gefährlicher ist. Ich glaube, es ist beides. Aber ich weiß, was du meinst. Es hat sowas, was Trügerischeres, weil es auf den ersten Blick nicht so wirkt, als wäre es so.
Ja, ich würde es hinterhältig oder halt irreführend und an der Stelle manipulativ und in meinen Augen ganz klar gefährlich, weil es eben unbewusst ist und aus dem Unbewussten, Unterbewussten gesteuert wird. Noch dazu, wenn wir dann ernsthaft glauben, wir haben diese Anteile nicht mehr wollen, weil wir sie einfach weggeschoben haben soweit. Und an der Stelle ist es in meinen Augen schon gefährlich und auch immer wieder, zeigt sich immer wieder als schädlich, ganz voll, klar.
Ich meinte nicht, dass es nicht gefährlich ist, ich meinte, dass es nicht gefährlicher unbedingt ist, als diejenigen, die das sozusagen offen nach draußen tragen.
Du hast anders, ne? Also anders. Manipulativ. Genau. Das eine ist halt offensiv, vielleicht aggressiv und das andere ist sehr subtil und verdeckt. Das ist mehr so ein Trojaner.
So. Genau. Ja, voll, definitiv. Und ich will das gar nicht schönreden als ich. Das ist irreführend und gefährlich und irgendwie einfach auch scheiße ist, damit umgehen
zu geben. Ja, und ich merke auch jetzt, Menschen, in dem Moment, wo wir hier sitzen und da jetzt auf eine Art locker drüber reden, merke ich einfach, wie tief mich das Thema eigentlich berührt und wie unangenehm mir das ist und wie viel Scham da ist für dieses Thema. Mhm. Und wenn ich da ganz fein und tief reinspüre, dann merke ich eben, was für eine riesige Unsicherheit das mit sich bringt. In diesem, wie kann ich denn mit diesen Anteilen nach draußen in Kontakt treten, dass ich da keine Erfahrung habe. Ich habe es bisher im Leben eben so und so gemacht, wie ich es eben gemacht habe und habe die in mir gehalten und nicht im Bewusstsein gehabt. Und jetzt merke ich, sie sind da. Und das lässt mich sehr unsicher werden. Das lässt mich unsicher werden wie ein ganz kleiner, unsicherer Junge, der gar nicht weiß, wie es geht. Und das, da mag ich nochmal den Bogen zur Härte schlagen. weil ich es auch neulich hatte in der Situation, dass ich einen Standpunkt bezogen habe und mich aus etwas gelöst habe, wozu ich vorher Ja gesagt habe und dann gesagt habe, jetzt fühlt sich das für mich nicht mehr richtig an. Und da kam auch meine Härte mit ins Spiel, auf jeden Fall. Und ich merkte dann später, ja, auf jeden Fall, da ist Härte. Und ich verstehe vielleicht auch ein bisschen, warum. Was keine Rechtfertigung sein soll, aber ein Verständnis für mich selbst. Und zwar, wenn ich anfange, aus meiner Überangepasstheit, die ich lange gelebt habe und schnell Ja gesagt habe und eben ja, meinte, um Verbindung sichern zu können oder zu sichern, irgendwelche Sachen zu machen, die eigentlich gegen meine Werte, gegen meine Überzeugung, gegen mein Bauchgefühl sind. Und wenn ich jetzt anfange, das anders zu handhaben, dann ist das für mich Neuland. Dann ist das ein Übungsfeld, an dem ich jetzt mich hinstelle und mich positioniere auf die Gefahr hin, dass Beziehungen oder Bindungen instabil werden oder wegfallen. Und dann bin ich da nicht handlungssicher, sondern dann bin ich da vielleicht erstmal auch in der Überreaktion und eben auch aus Schutz heraus und aus eben dieser Unsicherheit, die dahinter steckt, in der Härte zu gehen, um überhaupt diese Entscheidung dann so halten zu können erstmal und nicht ins Wanken zu geraten, dass daraus dann diese Härte wieder nach außen wahrnehmbar ist. Aber das denen auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, Leute, das ist für mich ein Übungsfeld gerade. Ich bewege mich hier gerade auf Neuland und habe wackelige Knie und bin unsicher. Und die Härte ermöglicht mir vielleicht, das etwas sicherer zu handhaben oder auch zu bleiben.
Ja, wie toll, dass wenn du das formulieren kannst, in einzelnen Situationen, einzelne Beziehungen, um das einzuordnen und auch dort dann Verständnis dafür zu bekommen, dass das deine Art und Weise ist, damit umzugehen, das ist, finde ich, schon sehr bewusst und sehr, sehr, ja, sehr wertvoll und ich glaube, einer der richtigsten Wege, damit umzugehen, weil du sonst wiederum dich selber verurteilen würdest für die Härte und dann in einem Teufelskreis landest. Wie ist denn die Reaktion darauf, wenn du das sagst? Hast du das schon mal probiert, das so einzuordnen?
Ja, das ist genau der Punkt, deswegen erzähle ich es auch, weil ich eben gemerkt habe, nachdem ich es festgestellt habe und das geteilt habe, dann ist da weniger diese verurteilende Haltung gegenüber der Härte als, okay, aha, gut, dass du das sagst, dann können wir dich besser verstehen. Das ist ja etwas, was so grundsätzlich der Fall ist. Je mehr ich anfange, den Menschen um mich herum mitzuteilen, was wirklich bei mir vorgeht, Klammer auf, wozu ich erstmal wissen muss, was bei mir vorgeht, Klammer zu, umso mehr können sie nachvollziehen, warum ich mich so und so verhalte. Und das soll nochmal an keiner Stelle eine Entschuldigung oder eine Ausrede sein für das, wie man sich verhält oder wie ich mich verhalte, sondern einfach ein Erkennen erstmal und Anerkennen.
Genau. Ich habe zu diesem Gefühl des Täterseins, zu dem Gefühl des eine Gefahr zu sein, habe ich letztens mit einem Freund gesprochen und er hat dann, die erste Reaktion war von ihm, dass das auf eine Art und Weise ja eigentlich das nicht nur jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg sondern ja eigentlich schon man das in beliebig viele oder historisch beliebig weit zurückführen kann, dass es diese Art von Gewalt gab, dass es diese Art von Disbalance gab und ob das nicht eigentlich ein menschliches oder ein männliches Thema, Phänomen oder Problem ist, das nicht nur wir tragen, sondern dass es einfach über Jahrhunderte, Jahrtausende zurückverfolgt werden könnte. Und es hat mich auch nachdenklich gemacht. Mich würde interessieren, was du dazu denkst, weil noch als Gedanke dazu, ich finde, ein Teil von mir hat schon immer Lust, weiter zu forschen und zu forschen, bis ich irgendwie alle meine Schatten und Themen und Prägungen und so weiter gefunden habe, in so einer Annahme, dass ich irgendwann dann ein perfekter Mensch bin oder ein guter Mensch, was irgendwie auch für mich auch da zusammenpasst, weil ich ja offensichtlich in mir nach dieser Hypothese etwas in mir trage, was ich nicht so gerne haben will, nämlich etwas Böses oder Gefährliches. Und aber aus der, wenn man mal so drauf guckt und sagt, ja, aber ich kann es ja beliebig weit nach hinten verfolgen. Was will ich denn dann? Jetzt ist quasi meine direkte Großelternlinie, dann sind es die Urgroßeltern und dann sind es möglicherweise 400 Generationen zurück, hat das auch stattgefunden. Was bringt es mir denn, wenn ich das jetzt sehe oder auflöse oder transformiere oder was auch immer für Begriffe dort dafür passen. Ist das nicht tatsächlich vielleicht wirklich ein urmännliches Phänomen, dass Männer dass Männer töten, dass Männer vergewaltigen, dass Männer, dass das Männliche einfach in sich diese Fähigkeit trägt und das in allerlei Formen über die Menschheitsgeschichte ausgelebt hat, mit allen möglichen Effekten, die andere Männer oder vor allem aber Frauen zu spüren bekommen haben. Und was resultiert dann aus dieser Erkenntnis heraus? Natürlich nicht, das in Schutz nehmen zu wollen, das ist natürlich nicht mein Interesse, dass du sagst, ich muss so männlich, dann dürfen wir das auch machen. Das ist natürlich nicht das, worum es geht, aber das fand ich eine interessante Frage, auf die ich noch keine wirkliche Antwort habe. Ich habe Lust, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, also für mich, also erstmal sehe ich das genauso, dass wenn man schaut, eben nicht nur jetzt die Kriege des vergangenen Jahrhunderts, sondern auch wenn man historisch weiterschaut, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Und in der Regel waren es die Männer und nicht die Frauen, so, sondern die Männer, die sich gegenseitig umbrachten und eben scheiße zu Frauen waren und sich da schlecht verhalten haben. Sehe ich genauso. Was nützt es mir, das zu erkennen? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Erkenntnis möglicherweise es mir erleichtert, diesen Anteil in mir anzunehmen.
Ja, stimme ich zu.
Und also es ein Stück weit als eben gegeben und normal anzusehen, dass diese Anteile in mir sind. Und das ist ein entscheidender Schritt an der Stelle, wenn ich daher komme, dass ich ihn gar nicht haben will und glaube, ihn nicht zu haben und ihn vermeide. Dann ist es bestimmt ein wichtiger Schritt zu sagen, okay, der ist wahrscheinlich sehr da. So, und ich kann ihn nicht leugnen. Und das ist jetzt, und da fällt es, denke ich, dass es leichter fallen kann. Also bei mir ist das sicherlich so, dass da bin ich keine Ausnahme, sondern bin eine Bestätigung des Vielen. Und dann ist das ja schon mal gar nicht so, dann bin ich ja gar nicht so falsch. Auch wenn es, das soll ja, kann ich nur wieder sagen, es rechtfertigt nichts, aber dann, es fällt mir leichter, diesen Anteil denn anzunehmen und ihn erstmal irgendwie anzuerkennen, zu sagen, okay, er ist da. Das heißt nicht, dass ich ihn ausagieren muss und dass ich den willkürlich auslebe, sondern okay, ich komme mehr ins Okay damit, dass er in mir existiert.
Ganz genau, das auf jeden Fall, da weit gehe ich definitiv mit und für mich ist das, erinnert mich das an den Satz, den du mir bei unserem Kennenlernen meintest, dass du meintest, dass ich mich nicht vor meiner Angst, dass ich nicht Angst haben muss vor meiner Größe und vor meinem Potenzial. Und mich erinnert das auch an Situationen, meine Auseinandersetzung mit meiner inneren Aggression und Wut in verschiedenen Formaten, dass ich eine lange Zeit das Gefühl hatte, wenn das aufkochte, dass ich das auf gar keinen Fall rauslassen kann, weil wenn ich das mache, dann zerlege ich den Raum, dann brennt das Haus, dann töte ich den oder die Therapeutin, dann lege ich alles in Schutt und Asche. Das war wirklich so eine zerstörerische Energie, die ich gefühlt habe und je mehr ich da in Kontakt mitkomme und je mehr ich das irgendwie auch integriere und auch dann aktiv aktivieren kann, bewusst aktivieren kann, desto weniger hat das diese zerstörerische Komponente. Und ich frage mich auch hier bei dem, ob das letztendlich genau das Gleiche ist, dass momentan diese Angst, diese Scham vor diesem Teil so groß ist, dass das Gefühl ist, wenn ich das ausagiere, dass das einfach komplett tödlich ist. Ich merke das vor allem tatsächlich auch im Sexuellen. Das ist auch eine Erkenntnis gewesen, weil es eben in diesem Zusammenhang steht mit diesen Vergewaltigungsszenen und mit diesen, mit der sexuellen Energie, die darin steckte, dass das von mir auch definitiv eine Komponente hat, dass ich mich im Sexuellen, merke ich jetzt mehr und mehr, echt auch sehr zurückgehalten habe, dass eigentlich jegliche Form, wenn es irgendwie dominanter wird, wenn ich mir mehr nehme, was ich will, mit Consent hin oder her, aber wenn ich halt einfach animalischer ficke oder ficken will, dass das etwas ist, was mich immer zurückgehalten hat, dass mir immer schwierig war, auch jetzt das zu sagen, fällt mir irgendwie, komme ich mir irgendwie ein bisschen blöd vor und bekomme aber auf der anderen Seite auch das Feedback, dass ich da sehr, schon sehr stark die Bremse trete und Weil ich ja auch da Gefühle oder Fantasien, die dann aufkommen, die gehen dann, sind für manche Menschen wahrscheinlich Pipifax, die halt in BDSM oder SM-Kontexten irgendwie Lust gewinnen oder irgendwie Freude haben oder auch diese dominante Rolle ausleben. Und ich merke, wenn ich es tue, macht mir das auch Freude. Mhm. Tut mir das gut, das langsam irgendwie zu entdecken und so ein bisschen den Eis, den Eisberg dort in mir aufzuweichen. Aber auch da wieder die Gefühle und die Gedanken, wenn ich wirklich den Stecker ziehen würde zu diesem Potenzial, das da ist, dann bin ich wirklich gefährlich. Dann breche ich ihr Becken oder dann reiße ich wirklich Haare aus oder was auch immer. Ja. Also wirklich so ein. Das ist schon, deswegen das nur erzählt, weil ich merke, dass, glaube ich, bei all den Sachen für mich eher die Frage stellt im Hier und Jetzt, wie gehe ich damit um und wie komme ich daran, dass ich das annehme. Und das Annehmen ist, glaube ich, auf einmal kognitiv, aber auch emotional damit verbunden, die Energie, die dann da ist, die sich einfach tödlich anfühlt, weil sie so stark unterdrückt ist, da langsam ranzukommen.
Ja, also letztendlich glaube ich, dass wir haben ja Ähnliches schon mal bei dem Thema Aggression, haben wir das schon mal ähnlich besprochen. Ja, und genau. Ich glaube, da habe ich mal das Beispiel von einem Auto mit wenig und mit viel Leistung gebracht. Letztendlich, oder es gibt ja auch, wenn man einen Motorradführerschein macht, unter 24 oder so, dann hast du eine PS-Zahlbegrenzung und später kannst du dann offen fahren, weil du dann vermutlich mit dir unterstellt, mehr Erfahrung zu haben. Und letztendlich war mir wieder so dieses Bild, als was man auch immer das bezeichnet, als ein hochmotorisiertes Auto, eine sehr potenzielle Waffe, die eben auch sehr zerstörerisch sein kann. Es will eben geübt sein, damit umzugehen. Und das haben wir nicht. Und wenn du eben beschreibst, was für Fantasien oder Ideen du in dir erahnst und merkst aber, also da kommt bei mir ganz stark die Wahrnehmung, dass du sie dir verbietest, weil so das
voll klar,
genau, das kenne ich total. Es ist genau das, weil ich es total verurteile und dann eben, wenn man dann mit so einer sehr potenten Waffe da sitzt oder einem sehr starken Gegenstand, dann wird es erstmal zerstörerisch, wenn man damit nicht gewohnt ist, umzugehen. Und ich glaube, es auch da wieder kleine Schritte zu sagen, okay, jetzt entdecke ich, dass ich irgendwie diesen Anteil in mir habe, dass ich diese zerstörerische Kraft habe. Und ich muss aber nicht von mir erwarten, dass ich von heute auf morgen sie perfekt leben und handeln kann, sondern dass ich sie vielleicht Stück für Stück entdecken kann und mir die Unsicherheit zugestehen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Und das bringt mich nochmal zu dem Gedanken, wie paradox wir halt in unserer Gesellschaft teilweise irgendwie sind. Ich meine, wir erlauben Alkohol, obwohl wir wissen, dass es ungesund ist und eigentlich mit der größte Anteil ist von Gewalttaten und irgendwie auch von Todesfällen, nur als ein Beispiel zu nennen und alle möglichen anderen Dinge. Soll es keine pauschale Gesellschaftskritik werden, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich habe mal einen tollen Podcast gehört von Professor Huberman mit einem anderen Neurobiologen und haben sie darüber gesprochen, wo eben, ich weiß nicht, ob ich das in der Killer-Energie-Folge auch gesagt habe, aber dass zumindest die im Hirn neurobiologisch einfach Aggression und Sexualität sehr nah beieinander sind. Und gleichzeitig haben wir eben aus gutem Grund Rechte und ethische Grundsätze in unserer Gesellschaft, dass das eben nicht sozusagen passiert, dass das vermieden wird, dass wir Menschen schützen vor dieser Art von Energien. Aber wenn man das halt auf eine Art und Weise so stark stigmatisiert und so stark verbietet, dass etwas Biologisches, nämlich die Nähe von Aggression und Sexualität, instinktiv biologisch in uns drin, in Säugetieren einfach nahe beieinander ist, dann haben wir halt einen Zielkonflikt, dann haben wir ein Problem, weil wir etwas, was biologisch ist, was nach draußen will, nicht nach draußen kommen darf. Und dadurch wird es im Zweifelsfall noch größer und größer und größer, weil es eh seinen Weg nach draußen findet. Und dann brauchen wir immer mehr Gesetze und entsprechende Strukturen, um es zu vermeiden, anstatt vielleicht einen Weg zu haben, wo wir sagen können, das ist ganz normal. Menschen wollen manchmal auch ganz gerne Dominanz. Und ich erlebe das, wenn ich mit Freunden und Freundinnen spreche, dass auch ich bei beiden höre, dass dort auch Fantasien und es auch Praktiken gibt, das auszuleben. Ist also auf eine Art und Weise auch ganz normal, wenn man darüber sprechen würde. Und deswegen spreche ich das hier auch an und mache diesen Teil auf eine Art und Weise zu sagen, es ist bis zum gewissen Maße ist es in Ordnung und es bringt nichts, das zu sehr stark zu unterdrücken. Und das bringt mich auch noch zu einem zweiten sozusagen Erkläransatz oder ein Aspekt, der da reinfällt, ist eben diese archetypische Diskussion über das Männliche als etwas, was eben aufgrund seiner biologischen Kraft, aufgrund eben von männlichen Energien vielleicht auch da auf eine Art und Weise dafür gemacht ist, zu töten und eben Gewalt anzuwenden in Situationen, in denen es notwendig ist, wenn es wirklich notwendig ist. Und in dem Moment, wo es halt vollkommen unterdrückt ist oder in Gefahr gerät oder in eine Art von Bedrängnissituation gerät, kommt es halt ans Licht und findet dann seine Wege in allerlei Formen, wie wir sie irgendwie auch seit Menschengedenken wahrscheinlich kennen und jetzt gerade wieder umso mehr, vor allem jetzt in Palästina, in Israel oder in der Ukraine, in dem kriegerischen Auseinandersetzung, um nur zwei zu nennen von vielen, die auf der Welt gerade stattfinden. Also auch das ist jetzt ist einfach eine Realität. Und klar, damit bleibt halt schon wieder auch wieder die Frage, was heißt das denn konkret, wenn der Mann in der Lage ist, vielleicht dafür gebaut ist, vielleicht sogar gesellschaftlich, biologisch dafür gemacht ist, das können zu sollen, wir das aber nicht können dürfen, weil natürlich jegliche Form von Gewalt eigentlich etwas ist, was wir verbieten, was wir nicht wollen, ist dann trotzdem raussprudelt. Was wäre dann der Umkehrschluss? Und der Umkehrschluss wäre rein theoretisch, modellhaft, wäre eigentlich mehr zu erlauben, dass das in Ordnung ist, darüber zu sprechen, dass das okay ist, dass es ein wichtiges Element ist, dass es einfach auch ein biologisch instinktiver Anteil ist, den wahrscheinlich Männer mehr tragen als Frauen. Und eine Debatte darüber zu haben, wie wir dann damit lernen umzugehen, damit das nicht immer aus allen möglichen Poren rausfließt. Und ich weiß, dass das irgendwie natürlich sehr utopisch ist, weil es ein kollektives Thema irgendwann sein muss, über Bildung, über Erziehung, über ein gesellschaftliches Normal, das zu erreichen gilt. Aber anders weiß ich fast nicht, wie wir damit auch anders umgehen können.
Ja, es ist spannend. Du hattest von ziemlich zu Beginn deine Ausführung gesagt, so, du willst jetzt ja keine grundlegende Gesellschaftskritik äußern. Ja, aber vielleicht ist es das. Denn wenn ich so überlege, okay, wo gibt es denn Bereiche, wo diese
grundlegende Gesellschaftskritik meinte ich übrigens einfach sozusagen in allerlei Gesellschaftsbereiche zu kritisieren, dass wir eigentlich paradoxe Entscheidungen haben oder uns irgendwie, ich habe da so an die Aussage von Erich Fromm gedacht, der mal meinte, eigentlich möglicherweise sind die in unserer Gesellschaft nicht psychotisch oder die wir als normal bezeichnen, andersrum die wir als krank und psychotisch bezeichnen, eigentlich die noch normal sind, weil sie noch Kontakt zu ihren Gefühlen haben.
Ja, und das ist ja genau der Punkt. Denn letztendlich, welchen Kanal haben wir denn heute in unserer Gesellschaftsform hier im Westen, wo kann das denn rausgelassen werden? Und da fällt mir, ich habe lange, lange nicht verstanden, was mir auch viel über mich aussagt, warum Menschen sich für Fußball begeistern. Ja. Warum rennen die da ins Stadion und gehen da ab wie sonst was und identifizieren sich mit dem Verein und gut. Und genau das, denke ich, heute ist natürlich ein Kanal, eine Möglichkeit, ein Kontext, in dem man das gut rauslassen kann. Mann.
Voll, ja.
Und letztendlich, wenn man dann guckt, okay, wie war es denn früher, ist jetzt eine Theorie aus meiner Richtung. Früher und heute. Letztendlich sind wir sehr kultiviert, machen uns selten die Hände dreckig, schlachten nicht unser eigenes Fleisch, was nun mal ja in der breiten Masse doch noch sehr der Fall ist, dass sehr viel Fleisch gegessen wird. Ist, welcher Mann hat denn heute mal ein Tier getötet? Welcher Mann hat denn wirklich mal einen Baum gefällt und Holz gemacht, hat ein Haus gebaut? Das ist ja nun nicht die große Masse der Gesellschaft, würde ich mal sagen, sondern ich muss gerade jemanden zitieren, wir können nicht alle mit einem Chai Latte im Coworking Space sitzen und unsere Klicks irgendwo machen und eine neue Dating-App machen oder so. Also am Ende muss halt einer den Spaten in die Erde stechen und das fehlt in der Gesellschaftsform tendenziell immer mehr momentan. Das heißt, wir entfernen uns von unserem biologischen Sein immer weiter. Und bis heute, das ist ein ganz spannender Punkt, der mir krass auffällt. Ich habe neulich gesagt zu meiner Frau, Mensch, es gibt den Wunsch und die Hoffnung in mir, dass Smartphones, Klammer auf, irgendwelche Videospiele und irgendwelche bewegten Bilder, unter anderem auch Pornografie, für Kinder erst vielleicht ab 14 oder ab 16 zugänglich sind und nicht ab, keine Ahnung, wie früh. Weil ich immer wieder sehe, wie immer mehr, und da sehe ich mich in der Position mit, früher war alles besser, ne? Aber dass ich einfach sehe, krass, wie viel darin verloren geht, wie viel eben an diesem Forschergeist, an dem Ausprobieren, an dem Wettkampf, an dem Kämpfen, da in diese Videospiele, in diese digitale Welt reingeht. Und erst heute ging ich wieder an einem Maklerbüro vorbei. Und das geht gar nicht um den Makler, sondern es war einfach ein Büro und da sitzen dann zwei Männer und die sitzen halt starren auf dem Bildschirm. Von außen starren sie auf dem Bildschirm und bewegen die rechte Hand mit der Maus. Das ist Arbeit. So ist es heute definiert. Hat halt mit dem, was Männlichkeit ausmacht, ursprünglich, über was wir gerade gesprochen haben, über dieses Erschaffen, Töten und Verändern, hat das nicht viel zu tun. Das heißt, wir eigentlich in meinen Augen ein gesellschaftliches Problem mit genau diesen, wir haben diese, die sind in uns biologisch da, die Sachen. Aber eigentlich haben wir relativ wenig Raum dafür. Und da kann man es jetzt als Gesellschaftskritik oder auch nicht. Ich sehe einfach, dass es, glaube ich, da eine Diskrepanz gibt.
Und es ist ja interessant, dass sozusagen wir jetzt beide sitzen. Ich bin ja tendenziell noch eher derjenige, der mit der rechten Hand irgendeinen Computer bedient und irgendwie tendenziell eher in der Wissensarbeitsklasse unterwegs ist. Und du bist ja deutlich in deinem ganzen beruflichen Leben immer schon aktiver und körperlicher gewesen. Und trotzdem eint uns diese Hypothese, dieses Gefühl in uns drin.
Genau. Ich lebe ja auch in dieser Gesellschaft eben, in der das nicht so willkommen ist. Wie
genau, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich wollte das deswegen benennen, weil ich hatte kurz überlegt, ob das damit zu tun hat, dass vielleicht einfach diese Art von urbaner, digitaler Wissensarbeitsbubble, dass die dadurch möglicherweise mehr betroffen sind als Menschen, die noch handwerklich arbeiten. Und klar haben wir jetzt keine, es sind jetzt zufällig zwei Typen, die miteinander sprechen, aber es ist zumindest, finde ich, interessant, dass du ja möglicherweise durch deine Arbeit mehr Kontakt hättest zu Körper, zu körperlichem Ausdruck, zu Energieabbau, zu vielleicht einen archetypischeren Kontakt zu dir und deinem Körper, während das halt ich oder andere vielleicht eher nicht so haben. Und dennoch steckt das in dir drin und du hast auch Strategien gefunden für dich, um eben mit diesem Teil, der sich als Täter nicht identifizieren will und eher sozusagen andere Menschen davor schützt, sich selber davor schützt, indem er nicht in Kontakt kommt, zu sehr mit dieser Qualität, das sollte auch, dass das auch dein Leben prägt. Und zumindest von uns beiden könnte man davon ausgehen, dass es jetzt nicht unbedingt mit der Arbeit explizit zu tun hat. Auch wenn ich durchaus glaube, dass wir unsere Systeme ja immer nicht aus Zufall schaffen. Ich glaube auch, die Systeme, die wir schaffen und diese Art von Arbeit ist insofern kein Zufall, weil er sehr gut dazu geeignet ist, uns sozusagen ein bisschen zu distanzieren von unserem biologischen, Selbst. Also ich glaube schon, dass es da eine Korrelation gibt, aber eine Kausalität würde ich jetzt noch nicht.
Nee, also was du gesagt hast, letztendlich, natürlich habe ich mein Leben lang körperlich gearbeitet, primär. Und ich stelle aber fest, das hat mich eben nicht befähigt, das alles auszudrücken, sondern im Gegenteil, ich bin halt mit Härte über mich hinweggegangen und habe mich in diese Form, jegliche Arbeit war in irgendeiner Form. Und da wird es jetzt vielleicht langsam etwas freier, so jetzt in den letzten 5 Jahren. Aber zuvor war es immer in der Form und eben auch mit all meinen Mustern und all meinen Abhängigkeiten und all meinen Bedürfnissen und dem dazugehören wollen. Und habe diesen Ausdruck aufgrund einer sehr starken Unterordnung meiner selbst nicht wirklich gelebt. Was ich aber feststellen kann, und das muss ich auch wieder einklammern, aber letztendlich so eine schöne Dorfhauerei, so richtig schön, ne? So ganz klassisch.
Ja,
das gibt's halt, das gab's halt eher im ländlichen Bereich, habe ich das kennengelernt. Ja. So, je weiter man Richtung Stadt kam, umso mehr kam da auch aus anderen Kulturkreisen das Messer, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und letztendlich, ich habe dann auch im städtischen Bereich, gab es halt Studentenvereinigungen, die auch mal geschlagen haben. Aber schon würde ich primär sagen, dass im ländlichen Bereich diese etwas freiere Aggression, aber eben Und zwar nicht tödlich, sondern die haben sich halt aufs Maul gehauen. So. Also da hat man sich halt gehauen und dann hat man nachher wieder zusammen am Tresen gestanden am Ende mit zerrissenem T-Shirt und blutiger Nase. Und hat sich nicht abgestochen, ja. Und das war auch nicht unverhältnismäßig, sondern das war einfach, gehörte ein bisschen dazu. Das war dann noch normaler. Aber trotzdem alle am Ende gefangen in dieser Arbeitswelt, in einem, wir müssen leisten, wir müssen tun. Und da können wir wieder ein bisschen, glaube ich, den, ich meine, wenn man guckt, was in den letzten 100, 150 Jahren in der Gesellschaft passiert ist, da ist ein enormer Leistungsdruck entstanden, das Aufbauen, noch mehr machen, was schaffen. Und ich sehe auch, um nochmal diese Nachkriegs- und also Kriegs- und Nachkriegsgeneration zu beleuchten, wie du schon sagtest, wo war denn da Raum für Aufarbeitung und Kapazität? War wenig, gab auch, war nicht en vogue und war auch nicht irgendwie, gab das Angebot nicht. Und letztendlich sind viele einfach ins Funktionieren gegangen und haben ja auch wirklich Beachtenswertes aufgebaut und geleistet.
Zweifellos, ja.
Und letztendlich surfen wir noch ein bisschen auf dieser Welle des Wohlstandes, der daraus resultiert.
Auch total richtig, ja.
Und ich habe das gerade hier bei uns im Ort gesehen. Ich bin hier mit meinem Kind im Tragetuch gemütlich lang gegangen und habe dann sehr viel Zeit zu schauen und stelle fest, dass immer mehr Gärten und Vorgärten, ich würde sie tendenziell als ungepflegter bezeichnen, was mir persönlich völlig Latte ist und ich zähle mich da auch mit zu. Aber im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren ist das, und da hat es dann auch Generationenwechsel in diesen Wohnhäusern gegeben, merke ich, okay, krass, entweder geht die Form da langsam, die ist nicht mehr so wichtig, oder der Fokus ist woanders, oder die sind so stark damit beschäftigt zu überleben jetzt, weil wir heute zwei Jobs brauchen, und so weiter und so fort. Das fiel mir nur noch mal auf, wo ich merkte, da hat sich ganz viel geändert. Und ich weiß, das ist nur eine Feststellung, aber ich habe eben gesehen, die Generation vorher, was die Nachkriegsgeneration war, da war das alles schier. Die waren sehr in der Form, die waren sehr in so einer Struktur. Und ja, gibt es viele Gründe. Vielleicht, ich sagte zu meiner Frau, als sie das erzählte, ja, vielleicht war es auch so, dass einfach damals klassisch ging der Mann arbeiten und die Frau hat den Haushalt gemacht und vielleicht konnte der Mann von seinem Gehalt auch noch einen Gärtner bezahlen. So. Und heute gehen beide arbeiten, können sich keinen Gärtner leisten, haben keine Kraft mehr, selber das noch zu machen. Keine Ahnung. Sind so Gedanken.
Ja, mich bringt das eher zu den Gedanken, dass wir ja schon, dass wir durch unseren Wohlstand und so ein bisschen durch die für manche Menschen auch gesagt als Purpose-Losigkeit in unserer Gesellschaft vielleicht schon die Gelegenheit spüren und vielleicht die Offenheit mehr und mehr kommt, durch allerlei spirituellere Praktiken auch, dass wir uns mit diesen Fragestellungen wieder mehr auseinandersetzen, die sozusagen nicht so Form in der Form sind, sondern formloser sind und ja, Bewusstseinsöffnung, Bewusstseinserweiterung mit sich bringen und dann überhaupt an solche Themen kommen, über die wir heute sprechen, weil das ist ja, ich halte es für sehr wertvoll und gleichzeitig ist es natürlich, trägt es erstmal, hat es nicht denselben Leistungsanspruch oder den Anspruch eines, einer industrialisierten Wertsteigerung, was wir hier tun und gleichzeitig natürlich mittelfristig hat es das total, wenn wir diese Art von Bewusstsein und diese Art von verändertes Miteinander etwas mehr ins Bewusstsein bringen und ins Licht bringen, dass wir ja eine Art und Weise mehr Frieden geschaffen, was natürlich auch wieder Effekte hat auf die Gesellschaft, aber darauf will ich gar nicht so primär hinaus.
Ja, ich denke auch, also letztendlich können wir hier beide sitzen, weil wir diese Wohlstandsgesellschaft haben und wir gerade nicht ums Grundstück laufen müssen, uns verteidigen müssen und wir müssen auch jetzt gerade in diesem Moment scheinbar nichts anderes tun und haben die Möglichkeit, uns diese Zeit zu nehmen und haben auch die Möglichkeit, uns Zeit und Raum zu nehmen für diese ganzen Entwicklungs- und Forschungsprojekte, sage ich mal, dass wir einfach sehr viel Zeit investieren können für diese Themen. Und ich sage das immer wieder, dass ich das als ein großes Privileg empfinde, aber es auch als eine Pflicht unserer Generation sehe, diesen Wohlstand und diesen Freiraum, den wir haben, zu nutzen, um in diese Richtung weiterzuschauen.
Ja, das war meine Frage, die ich gerade stellen wollte. Schön, dass du die so direkt telepathisch beantwortet hast.
Ja.
Das ist nämlich auch das, was ich mir immer denke, dass ich das schon auch als eine Art Privileg und als Pflicht, als Verantwortung sehe, das zu thematisieren und zu bearbeiten und dort irgendeine Art von Veränderung mit zu ermöglichen, weil klar, in dem Moment, wo wir etwas sehen oder Neues haben, sehen wir das Muster überall und wollen das auch sehen und übertragen das irgendwo und haben natürlich auch dort einen enormen Bias, den ich mir selber auch erkenne. Und trotzdem finde ich es eine spannende Entwicklungsaufgabe und fände es auch total schön von allen Menschen, die zuhören, bist du jetzt eine, ob Männer oder Frauen, ihre Erfahrungen, die damit haben, zu teilen, dass sie wiederum uns hilft, da weiter drüber nachzudenken oder im Gespräch zu sein, weil ich schon sehe und vermute, das, was ich eingangs gesagt habe, dass wenn das einfach eine große Menge an Menschen betroffen hat, die unsere Eltern waren oder sind und wie wir sind, dass dieses Prinzip von Vermeidung und Systeme schaffen, um Dinge nicht zu sehen, dass es ja nicht nur wahrscheinlich bei uns sein wird, sondern eben bei anderen Individuen in ihrem jeweiligen Leben, aber dann eben auch kollektiv der Fall sein wird, ja, weil eben Menschen mit diesen inneren Antreiber oder nicht existierenden Antreibern wiederum auch Systeme schaffen, sei es Unternehmen, sei es Schulen, sei es Ministerien, sei es Forschungseinrichtungen. Und meine Vermutung ist, dass dann diese Prinzipien, diese Antreiber, diese Muster, die wir in uns tragen, doch wiederum auch dort die Grundlage sind für Umgang miteinander. Und ich finde vor allem auch, ich finde, es fühlt sich auch irgendwie kraftvoll an und mutig an, auf die Art und Weise einen Beitrag zu leisten innerhalb der feministischen Bewegung, dort von Seiten eines Mannes oder von uns Männern auch Aufräumarbeit zu leisten. Nicht nur im Sinne von, dass wir es akzeptieren und mitmachen und applaudieren und gut finden, dass jetzt Frauen seit vielen Jahrzehnten einfach an ihren Rechten kämpfen und das auch total gut ist und wichtig ist, dort Gleichberechtigung herbeizuführen. Das steht ja außer Frage, aber nicht nur auf diesem sozusagen auf der Ebene mitzugestalten, sondern auch auf der darunterliegenden Ebene, woran liegt das denn? Weil sonst bist du halt dabei, Pflaster und sozusagen verhaltenstherapeutisch die Veränderung im Hier und Jetzt zu ermöglichen, aber die darunterliegende Energie verändert sich nicht und dann ist es halt ein kontinuierlicher Struggle, der sich auch nicht wirklich vereinfachen wird. Das ist so meine Vermutung.
Ja, also auf jeden Fall und was ich vorhin auch schon hatte, den Gedanken, so dieses, ich bin auch sehr lange meine Ahnen rein rauf und runter gereist, gearbeitet und angeschaut und stelle aber irgendwann fest, am Ende ist es gut, dass ich mir das anschaue, um zu verstehen, was bei mir ist und dann fängt die Arbeit bei mir aber an. Denn am Ende bin ich derjenige, der gerade hier wie so eine, am Nadelöhr steht, die Speerspitze, wenn man sich eine Ahnenreihe hinter sich vorstellt, die sich ja wie über die Generation und die vielen, wie so ein Stammbaum eben sehr auffächert, wie so eine Speerspitze oder Nadelöhr, da stehe ich gerade. Und jetzt es ist an mir, das gerade eben zu ändern. Es ist gut, dass ich mir die Ahnen anschaue und das dadurch verstehe, aber am Ende muss ich es eben bei mir ändern. Und ich überlege gerade, wie ich den Bogen...
Ich finde, da schließt sich der Bogen ganz schön insofern, dass es ja auch diese Frage war, ist es letztendlich eigentlich eine Art von männliches Verhalten, diese Art von Täterenergie, diese Art von Killerenergie, diese Art von das in uns zu tragen und wir haben jetzt ja schon gesagt, wir tun gut daran, sowohl in der vorletzten Folge als auch jetzt in derjenigen mehr Bewusstsein, mehr Erlaubnis dafür zu schaffen, Ventile zu verwenden und zu sagen, ja, ich bin das, das ist ein Teil von mir und der ist auch gut, weil der kann auch schützen, der kann auch gut eingesetzt werden, wenn er mir dient, wenn ich weiß, wie ich damit umgehe und das ist dann fast schon so eine Erklärung, was diese Art von Erlebnisse und Bilder, die ich zumindest dann, die in meine Nähe gekommen sind, über die letzten Monate oder Jahre, dass die wie so ein Zeichen waren von, hey, guck doch mal hin zu etwas, was irgendwie ein ganz biologischer Teil ist und gar nicht unbedingt nur abgefahren, transgenerational, pipapo eine Rolle spielt. Mhm. Das finde ich eigentlich, irgendwie fühlt sich das auch stimmig an, das so anzunehmen.
Ja, ich mag noch eine Sache, ich habe das noch nie gemacht, aber letztendlich ist mir gerade nochmal eingefallen, wenn wir so über Gesellschaftsformen sprechen und über Veränderung und Generation und tralali und tralala, dann fällt mir auf, dass am 9. Juni Europawahlen sind. Und ich möchte überhaupt nicht für irgendeine Partei hier irgendwie werben, sondern ich möchte einfach dafür werben, dass wir uns bewusst machen, dass in den letzten Jahrzehnten die Konzentration der Macht, sag ich mal, oder der der Gesetzgebenden oder die Steuerung der Europäischen Union eben von der EU aus, vom EU-Parlament und Kommission ausging. Und wir diese Europawahl nicht leichtfertig nehmen, sondern uns Gedanken machen und uns gut informieren und vor allen Dingen auch wählen gehen. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal gehört, die Wahlbeteiligung soll bei 30% liegen. Das finde ich ein bisschen schade und mag dafür eine Lanze brechen, sich da wirklich gut zu informieren, sich wirklich nachhaltig anzuschauen, was möchte ich wirklich, wer macht hier was, wer propagiert was, und dann auch loszugehen und zu wählen. Das mag ich einfach nochmal, finde ich wichtig.
Und schön, dass du das gesagt hast.
Ich glaube, wir releasen am 7., dann hast du noch bis Sonntag 2 Tage Zeit, da noch eine fundierte Meinung dir zu bilden. Und Leute, macht euch fundierte Meinung bilden, ist wirklich, wir haben die Möglichkeit, uns zu informieren. Es ist alles, jede Partei hat, ich habe es sehr ausführlich getan, schreibt sehr explizit, was sie genau machen möchte. Und da lasst euch bitte nicht von Wahlplakaten lenken, sondern schaut rein, was die wirklich machen und was die beabsichtigen. Wir kaufen die Katze nicht im Sack, sondern die sagen genau, was sie machen wollen und was sie vorhaben und wer sich wofür einsetzt. Und da ist es gut, sich zu informieren und wirklich sich eine eigene Meinung zu bilden. Und nicht über Wahl-O-Mat, nicht über irgendwas, sondern guckt euch das an.
Genau.
Das wollte ich mal gesagt haben. So.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, auch da, ich meine, das passt ja als letzte Abschluss. Aussage von dir sehr gut und ich habe eh auch das Gefühl, dass wir ganz gut zu Ende sind mit dieser Idee, mit der Idee der Verantwortungsübernahme, das zu uns zu holen, festzustellen, wie das in uns sichtbar wird, wie wir damit umgehen können, um das als Teil von uns, als Realität.
Ja, für heute auf jeden Fall. Genau.
Für heute auf jeden Fall, ja.
Ja.
Wow, nachdem das echt so ein großes Ding war für mich und auch weiterhin irgendwie ist, habe ich aber das Gefühl gehabt, das jetzt mit dir zu besprechen, auch zu hören, dass du das auf eine ähnliche Art und Weise bei dir auch siehst. Also so ein brüderliches Gefühl zu entwickeln und auch für deinen Mut, den du hattest, dann das auch zu erkennen. Obwohl es ja für dich nicht so präsent ist, wie bei mir seit einiger Zeit. Schön, vielen Dank dafür. Fand ich sehr, sehr verbindend.
Ja, danke dir auch für diesen Impuls. Danke dafür.
Danke fürs Zuhören. Und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.